Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Durwig und
Andreas Rauscher.
Und Andreas Rauscher ist Medienkulturwissenschaftler, beschäftigt sich unter anderem mit Brettspielen, die auf Filmen basieren, also klassische Franchise-Produkte wie Herr der Ringe Schach oder Spiele, die auf der Vorlage eines Harry Potter-Films basieren. Der Trend dazu, der ist ungebrochen und darüber wollen wir jetzt unter anderem reden. Herr Rauscher, in der Vergangenheit, da waren solche Spiele, die als Ableger von Filmen entstanden sind, häufig sehr uninspiriert, gerade schlecht, sagten Kritikerinnen und Kritiker. Sind die inzwischen besser geworden?
Doch, da gab es eine eindeutige Qualitätssteigerung, weil in den Anfangsjahren, also so als die ersten Brettspiele zu erfolgreichen Filmen wie Star Wars und anderen Franchises erschienen sind, da waren dies meistens sehr einfache Spielmechaniken und Strukturen und man klebte im Prinzip einfach nur den Lizenzsticker da drauf. Und in den letzten Jahren hat sich aber dies ergeben, dass eine ganze Reihe von sehr interessanten Spielen auch zu älteren Filmen rauskommt, wo man merkt, dass die Designerinnen und Designer leidenschaftliche Kenner der filmischen Vorlagen sind und sich auch richtig Mühe geben, dass sie Spielprinzipien und Spielstrukturen finden, die die Atmosphäre und die Handlung des Films auch in das Spiel integrieren.
Sie sagen gerade also, die sind Kenner älterer Filme. Ich glaube beispielsweise Der Weiße Hai, den gibt es inzwischen als Brettspiel. Das ist ein sehr, sehr alter Film. Und wie setzt man sowas gekonnt in ein Spiel um?
Da ist es spannender, das Spiel zu Der Weiße Hai, das bei Ravensburger erschienen ist. Dies basiert auf dem stilprägenden Thriller von Steven Spielberg von 1976. Und bei der Umsetzung merkt man eigentlich sehr genau, dass die sich tatsächlich auch auf verschiedene Handlungsmotive aus dem Film konzentrieren, verschiedene Spielmechaniken zusammenführen und dass da Designer am Werk waren, die sich wirklich sehr intensiv mit dem Film und auch eigentlich den Elementen, die den Film zum Klassiker gemacht haben, auseinandersetzen. Weil bei Spielbergs Inszenierung war das Brillante, dass damals der Hai nicht so richtig funktionierte. Und dann kam er auf die Idee, dass er eher mit Andeutung arbeitet. Also dass man immer nur, mal sieht man so eine subjektive Kamera im Wasser aus der Sicht des Hais. Oder dann werden gelbe Plastikfässer an den Hai gebunden. Und mit dem kann man dann immer auf weiter See sehen, wo sich gerade der Hai befindet. Und das sind Mechaniken, die sehr schön ins Spiel umgesetzt wurden. Weil das Spiel funktioniert so, dass ein Spieler den Hai spielt und versucht, möglichst viele Badegäste zu fressen. Und die anderen Mitspielerinnen und Spieler spielen die Haijäger. Und das wird dann so eine ganz eigenwillige Mischung aus Strategiespiel, Schiffe versenken und es erinnert auch ein bisschen so an das alte Ravensburger Spiel Scotland Yard, wo ein gesuchter Verbrecher durch London flüchtet und die anderen Spielerinnen und Spieler spielen die Kommissare, die ihn jagen. Und der Spieler, der untergetaucht ist, muss dann immer so alle 5 bis 6 Züge mal kurz signalisieren, wo er ist. Und dann muss man aus logischen Schlussfolgerungen ableiten, wie man ihn am besten umzingelt und einfängt. Und das ist eigentlich das Prinzip, nach dem auch der Weiße Hai funktioniert. Gleichzeitig aber natürlich so erweitert um so ein paar strategische Komponenten, dass man genau überlegen muss, welche Ausrüstung nehme ich mit. Dann gibt es auch im Unterschied zu diesen alten reinen Lizenzspielen, gibt es die Figuren aus dem Film, die die Spieler übernehmen können. Und die haben dann auch entsprechende Talente, je nachdem, wie die Charaktere im Film agierten. Und das wird sehr schön ins Spiel übertragen.
Muss man da eigentlich am besten vorher nochmal den Film gucken, um das Spiel zu verstehen? Ist ja dann nicht so geeignet für kleine Kinder, jetzt im Fall von Der Weiße Hai.
Nee, ich würde auch eher sagen, das ist dann vielleicht so ab 14, 15. Ja. Also eigentlich ähnlich wie der Film. Der Film, glaube ich, ist ja ab 16. Aber was auch interessant ist, ist, dass hier, glaube ich, eigentlich die Brettspiele dann auch wieder so einige Inspirationen aus den Videospielen übernommen haben. Denn der Weiße Hai hat eigentlich so eine Art Level-Dramaturgie. Also das Faszinierende ist, es sind eigentlich so 2 Spiele in einem. So die erste Passage ist dies, wo man den Hai suchen und treffen muss. Und je nachdem, ob der Hai geschickt genug untergetaucht ist oder ob die Haijäger ihn ausfindig gemacht haben, geht dann die erste Runde an den Hai oder an die Haijäger. Und dann dreht man das Spielbrett um, also sind dann so neue Bauteile dabei und dann wird der Showdown des Films nachgespielt, in dem die Haijäger auf hoher See auf ihrem Boot von einem Hai belagert werden. Und das ist dann nochmal ein eine eigene Etappe im Spiel, also mit neuen Regeln, mit neuen Mechaniken. Und das ist sehr spannend, wie hier eigentlich ähnlich wie es bei Videospielen mit ihren verschiedenen Levels, ihren Spielabschnitten, der Fall ist, wie hier tatsächlich so die Filmdramaturgie umgesetzt wird. Denn bei Steven Spielberg spielt auch so die erste Hälfte, die spielt am Strand, der vom Hai belagert ist. Und dann das Finale findet auf hoher See statt, wenn dann die Helden des Films sich mit dem Hai herumschlagen müssen.
Stichwort Videospiele, Herr Rauscher, jetzt würde man doch annehmen, normalerweise sind Filme geradezu prädestiniert, in Videospiele umgewandelt zu werden. Wann eignen die sich tatsächlich als Brettspiel? Bei der Weiße Hai haben Sie das ja jetzt sehr schön beschrieben. Und wann ist vielleicht sogar eine Kombination aus Brettspiel und Augmented Reality sinnvoll?
Also wo das stark genutzt wird, jetzt weniger als Augmented Reality, sondern eigentlich, dass ein Teil des Spiels per Handyprogramm abläuft. Das ist zum Beispiel bei einem Spiel, das heißt Mansions of Madness, Villen des Wahnsinns. Das ist inspiriert von so klassischen Geistergeschichten und Spukhausgeschichten. Und das gab's schon mal ohne diese Handy-App. Und da war es sehr umständlich, sehr schwer zu spielen, weil man, außer man hatte jetzt irgendwie ein echtes Faible für kompliziertere Mathematik, dann musste man ständig nachrechnen, ständig alle möglichen Statistiken im Blick behalten. Und das sind alles Sachen, die jetzt das Programm auf der Handy-App übernimmt. Und seitdem ist das in der neuen Auflage, wo diese ganzen Rechenoperationen von der Handy-App erledigt werden, ist das ein enormer Erfolg. Und es gibt auch Spiele, wo man dann zum Beispiel einen Countdown über die begleitende App ablaufen lässt oder dass auch atmosphärische Musik dazu abläuft. Also das sind ganz interessante Mischformen. Also man würde sagen, das sind so hybride Räume, in denen Elemente des analogen und des digitalen Spiels sehr effektvoll kombiniert werden, weil die Videospiele konnten ja auch in den Einflüssen, die sie aus Filmen übernommen haben, dann ganz geschickt mit Sounddesign, mit bestimmten Kameraperspektiven und ähnlichem arbeiten oder auch mit komplexen Handlungsstrukturen. Und diese komplexeren Strukturen, sei es jetzt mathematischer Art oder sei es in Bezug auf die Dramaturgie und die Story, das ist etwas, was auf geschickte Weise in die Brettspiele integriert wurde, sodass man jetzt tatsächlich an dem ungewöhnlichen Punkt angelangt ist, der durch die Videospiele oder auch durch die sogenannten Pen-and-Paper-Rollenspiele eingeführt wurde, dass tatsächlich Spiele auch Geschichten erzählen, also dass man einen dramaturgischen Ablauf hat. Zum Beispiel gibt es auch ein Spiel, das heißt Betrayal at the House on the Hill. Das ist auch so eine weitere Gruselgeschichten-Variante und tollerweise gibt es da um die 50 verschiedenen Szenarien. Man beginnt das Spiel in kooperativen Modus, wo man zusammenspielt. Und dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wenn man das Geisterhaus erforscht, wo die Geisterstunde eintritt. Und danach wird einer der Spieler oder eine der Spielerinnen zum Verräter, wird von Geistern besessen, verfolgt eigene Ziele und spielt auf einmal gegen die anderen Mitspieler. Und das ist eine richtig raffinierte Kombination, die tatsächlich diese Handlungsstruktur, die man aus klassischen Horrorfilmen kennt, auf ein Brettspiel überträgt. Und das eigentlich in einer Weise, dass dabei Geschichten entstehen, wie man sie sonst eigentlich nur aus Videospielen, die eben den größeren Umfang und komplexere Strukturen ermöglichten, kannte.
Aber Herr Rauscher, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann eignen sich vor allen Dingen Fantasy-Filme, Horrorkomödien, also ich weiß nicht, Der Weiße Hai, Indiana Jones gibt es, glaube ich, auch als Brettspiel, Star Wars und so weiter und so fort. Aber so romantische Filme ist eher nichts für ein Brettspiel, oder doch?
Ja, doch, also ich glaube, das könnte schon auch funktionieren. Also ich könnte es mir gut vorstellen, das wäre.
Also so Notting Hill, wie finde ich meine große Liebe, irgendwie in 10 Schachzügen, oder?
Das wäre eine tolle Herausforderung. Also ich meine doch, es wäre schon durchaus möglich. Also ich meine, wenn man sich das anschaut bei Videospielen, da gibt es ja auch Dating-Simulationen, wo man dann das perfekte Date sich überlegen muss, wo geht man da hin und wie lernt man die Partnerin oder den Partner richtig kennen. Also wenn man sich an diesen Mechaniken, die es wie gesagt durchaus bei Videospielen gibt, orientiert, dann glaube ich, könnte das eigentlich schon auch ganz witzige Brettspiele ergeben. Also Notting Hill, das Brettspiel, das wäre mal eine echt interessante Herausforderung.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas.
Sehr gerne. Rauscher,
Medienkulturwissenschaftler. Und das war der Corso-Podcast für heute. Das Thema, aus welchen Filmen werden gute, gelungene Brettspiele? Herr Rauscher, danke.
Dankeschön. Ich glaube übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube zu Sex and the City gab es mal ein Spiel.
Na,
also da ist, dies, ist schon nah dran. Na. Ist noch ein bisschen modifiziert und dann haben wir das Notting Hill-Spiel.
Ja. Corso. Kunst und Pop.